Hallo und herzlich willkommen im Marketing Mastermind Staffel Nummer 4, Episode Nummer 5. Und ich hoffe, ihr seid auch fleißige Zuhörer der Episode Nummer 4 gewesen, denn da haben wir über das Thema Bewertungen gesprochen. Aber wie vermutet, sind wir da nicht durchgekommen und das schließen wir jetzt an. Also habt ihr die 4 noch nicht gehört? Vielleicht macht ihr hier nochmal kurz Stopp, geht nochmal in die 4 rein, hört es euch an, denn da werden wir jetzt nahtlos anschließen und wir haben uns unterhalten über Bewertung und Andreas hat uns wahnsinnig viel Input gegeben zum Thema Bewertung und deswegen freuen wir uns alle, dass natürlich Andreas auch wieder mit an Start ist. Andreas Pfeiffer, er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de und ich freue mich. Hallo Andreas.
So ist es, mein lieber Stefan. Ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass ihr alle wieder mit dabei seid beim Teil 2 zum Thema Online-Bewertungen. Stefan, ja, und mit wem rede ich denn heute?
Mit wem? Also nicht mit Norbert Schuster, denn der Norbert Schuster ist leider immer noch schwer unterwegs, immer noch in Seminaren. Wir baggern momentan mächtig bei ihm. Aber er wird uns wahrscheinlich noch die nächsten 2, 3 Folgen irgendwie, wird er nicht dabei sein, abhanden gekommen. Ja. Es ist gut, dass er super viel zu tun hat. Super viel zu tun heißt auch, da wird Geld verdient und das soll er auch tun. Wir freuen uns aber dann, wenn er vielleicht dann im April, Mai in den Episoden dann wieder mit dabei ist. Ja, aber du hast ja gefragt, mit wem du redest. Du redest mit Stefan Ponitz und ich bin Berater und Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien sowie Coach und Trainer für den Einsatz von KI im Online-Marketing. Ich bin Inhaber der Firma Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de. Auch von mir nochmal ein Hallo in die Runde.
Klasse. Ja, wir haben letztes Mal aufgehört, eigentlich mittendrin bei den Online-Bewertungen und Stefan hat ja im Abspann gesagt, dieses Mal wird es vielleicht ein bisschen konkreter und ich wollte euch gerne mal so ein paar Beispiele bringen. Beispiele, die tatsächlich echt sind und man sich fragt, was reitet Leute, solche Bewertungen abzugeben. Wir haben ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Motivationen, eine Bewertung abzugeben. Und entweder ist man zufrieden oder man will anderen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, oder man ist eben sauer und dementsprechend fällt die Bewertung dann schlecht aus. Ich habe euch mal ein paar echte Bewertungen mitgebracht, an denen ihr hoffentlich auch Spaß habt. Und eine meiner Lieblingsbewertungen ist tatsächlich abgegeben auf einer Hotel-Website. Und dort steht, es sind noch andere Gäste hier, sehr unangenehm, 2 Sterne. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, was erwarten Menschen in einem Hotel, dass sie da alleine sind, dann müssen sie sich ein Ferienhaus mieten, aber ist tatsächlich so abgegeben worden.
Vielleicht in der Grammatik geirrt und er meinte eigentlich, hier sind noch andere sehr unangenehme Gäste. Dann würde das vielleicht mehr Sinn machen. Das kann natürlich
sein, so unangenehme wie ich, genau, ja. Dann eine, über die ich sehr schmunzeln musste, die führte zu einer 1-Sterne-Bewertung. Und zwar spielte es sich ab bei einer großen Fast-Food-Kette in Deutschland. Der Wortlaut: Personal war sehr freundlich, Essen war toll. Aber die Parkplätze waren etwas kleiner als der europäische Durchschnitt. EU-Norm gibt bei Parkplätzen 2,75 Meter mindestens Breite vor. Bei diesem McDonald's allerdings habe ich nachgemessen, und zu meinem Bedauern festgestellt, dass die Parkplatzbreite lediglich 2,60 Meter betrug. Daher meine 1-Sterne-Bewertung.
Verrückt. Völlig verrückt.
Heftig, ne?
Einen hat er noch.
Ich habe noch 2.
2, okay.
Eine aus dem Gasthaus. Aussage des Gastes: Das war das Schlechteste, was wir je in unserem Leben gegessen haben. Und die Antwort der Gastronomin, das tut mir aufrichtig leid, natürlich nehmen wir ihre Rechnung aufs Haus, auch wenn ich an ihren blitzblanken Tellern leider nicht mal mehr erkennen kann, welches Gericht denn genauso grauselig war. Also das muss irgendwie auch so ein bisschen passen.
Finde ich aber sehr schön. Das nehmen wir nachher nochmal auf zum Thema Feedback auf schlechte Bewertung. Finde ich ein schönes Beispiel.
Ja, auch da kann man natürlich sich überlegen, wie würde ich da selber drauf reagieren. Genauso auch nochmal aus der Gastronomie. Der Gast auf die Frage, wie es geschmeckt hat, jetzt keine Online-Bewertung, sondern eine, die wirklich im Gastraum stattgefunden hat. Also Gast wird gefragt, wie hat es denn geschmeckt? Und es gab Petersilienwurzeln. Die Antwort des Gastes, der Spargel war zu hart. Antwort des Gastronomen, wir entschuldigen uns für den harten September-Spargel. Je später das Jahr, desto härter der Spargel. Es war halt kein Spargel, es waren Petersilienwurzeln.
Oh Mann.
Und jetzt eine Sache, weil wir letztes Mal von Amazon gesprochen haben und dass es dort ja auch ganz, ganz viele Bewertungen gibt, die teilweise auch zweifelhafter Natur sind. Hier schreibt ein Autor, nämlich Peter Wittkamp, in seinem eigenen Twitter-Account, nennt sich jetzt X. Er schreibt, so hat jemand eines meiner Bücher auf Amazon bewertet. Ich bin nicht komplett begeistert, bewundere aber auch ein wenig seine Ehrlichkeit. Was hatte der Rezensent geschrieben? Eine Ein-Sterne-Bewertung. Frage auf die Antwort, würden Sie das Buch weiterempfehlen? Nein. Und jetzt kommt der Kommentar, der doch einigermaßen erstaunlich ist. Ich habe eigentlich ein anderes Buch eines anderen Autors gelesen, es aber wütend weggeschmissen, muss aber jetzt unbedingt irgendwo irgendwas schlecht bewerten. So hat Herr Wittkamp eine Ein-Sterne-Bewertung für ein Buch bekommen, das dieser Rezensent weder gelesen hat noch beurteilen kann und sich einfach irgendwo blöde ausgelassen hat. Also das sind mal Beispiele, die auf der einen Seite uns zum Schmunzeln bringen, zum anderen aber verheerend sind für die Durchschnittsbewertung. Weil wenn jemand jetzt viele Bewertungen bekommt, also ein großes Hotel hat vielleicht tausende Bewertungen, die gucke ich doch nicht im Einzelnen durch und mache mir meinen Reim darauf, sondern die nehme ich erstmal so hin und dann steht da oben vielleicht 3,7 und da denke ich, naja, 3,7 ist jetzt noch nicht fatal schlecht, aber auch noch nicht so prickelnd. Da muss man sich dann schon überlegen, wie geht man dagegen vor. Auf alle Fälle rate ich euch, nehmt Bewertungen ernst, auch wenn sie teilweise nicht ernst zu nehmen sind. Urlauber auf Griechenland. Ich finde, hier gibt's viel zu viel griechisches Essen. Okay, da weiß ich echt nicht, was man dazu sagen soll. Oder der Sandstrand wimmelt von Sand, der jetzt überall zwischen den Zehen hängt und in unseren Badeutensilien. Ja, das ist so, wenn ich an den Sandstrand fahre. Und trotzdem antworten wir bitte darauf. Wenn wir was schlecht gemacht haben, dann sagen wir Entschuldigung. Wenn es ein guter Hinweis war, wie wir es besser machen können, dann sagen wir auch dafür Danke. Und bitte gebt auch ein Lob an euer Team weiter und schreibt auch dem Bewerter, wir freuen uns über euer Lob. Es hat sich nämlich mit der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, wenn sich einer beschwert, dann antworte ich drauf. Wenn einer eine gute Bewertung abgegeben hat, dann nehme ich so hin, so nach dem Motto, ja, so soll's halt auch sein, da muss ich aber doch wohl nichts zu sagen. Überlegt euch immer, wie ist die Situation, wenn euch der Mensch gegenüberstehen würde und sagen würde, ganz tolle Leistung, ich bin super zufrieden, das war ein klasse Deal, was wir zusammen gemacht haben. Dann dreht man sich in der Regel ja nicht um und sagt, ist mir doch egal, was der Typ da erzählt, sondern wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen und wenn das so ein großes Lob war, dann werden wir sicherlich sagen, freut mich, tolle Motivation, ich gebe es gern ans Team weiter. Genauso machen wir weiter. Vergesst das nicht, es ist keine Selbstverständlichkeit. Weder, dass jemand in die Tasten haut und eine Bewertung abgibt, noch ist es selbstverständlich, dass er eine gute Bewertung abgibt. Also sagt bitte Danke und wenn es notwendig ist, auch Entschuldigung.
Ich glaube, über die nicht guten Bewertungen werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, wie wir denn damit umgehen. Ich möchte nur eins nochmal so irgendwie so zwischendurch so vielleicht als nerdigen Quick-Tipp irgendwie so mit reingeben, weil du jetzt schon mehrfach auch in der letzten Episode gesagt hast, da müsst ihr aufpassen auf eure Durchschnittsbewertungen, die da gegebenenfalls verhagelt werden. Du weißt ja, ich beschäftige mich gerne mit dem Thema Zahlen und Daten, die so im Internet generiert werden, und eine ganz besondere Aufmerksamkeit beim Thema Analytics, Analyse, kriegen genau diese Mittelwerte, die wir haben. Und das ist ganz spannend, sich manchmal so mit den Mittelwerten so ein bisschen zu beschäftigen, weil die haben schon so eine Eigenheit, dass sie gegebenenfalls eine ganz andere Aussagekraft haben, als ich sie vielleicht erstmal annehmen würde, ne? Also wenn wir jetzt ein Produkt haben, was irgendwie so 3 bis 4 Sterne hat, dann suggeriert uns das, und die Basis ist letztendlich immer eine gaußsche Verteilung, die wir irgendwie im Kopf haben. Okay, die meisten werden schon so 3, 4 Sterne gegeben haben, aber wahrscheinlich gibt es auch mal 1 Stern. Es wird auch vielleicht jemanden geben mit 5 Sternen dem gegenüber, aber im Mittel, ja, gaußsche Verteilung, im Mittel werden wir dann tatsächlich 3 bis 4 Sterne haben. Es macht aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Sinn, mal zu gucken, wie ist eigentlich die Verteilung, also wie kommen die zusammen. Ne? Also habt ihr ein Produkt, wo 3x1 Stern hat und 3x5 Stern habt, dann habt ihr den gleichen Mittelwert, dann habt ihr auch in der Mitte 3 bis 4 Sterne. Aber die Sterne sind ganz anders verteilt, das ist gar keine gaußsche Verteilung. Und da könnte es dann zum Beispiel sein, dass ein Produkt mit 3 Sternen für mich vielleicht viel besser geeignet ist als ein Produkt mit 5 Sternen, weil ich mich bei einer anderen Verteilung der Mittelwerte eher in diesem 5-Sterne-Bereich sehe. Also wenn Bewertungen eher dazu neigen, polarisierte Bewertungen abzugeben, also viele schlechte und viele positive Bewertungen, dann kann ich mal gucken, okay, warum ist das eigentlich negativ? Warum gibt es schlechte Bewertungen, warum gibt es positive Bewertungen? Bin ich vielleicht in der Zielgruppe der positiven Bewertung irgendwo mit drin, und dann könnte es für mich ein gutes Produkt sein. Also ist vielleicht ein bisschen ein nerdiger Tipp. Am Ende ist es aber tatsächlich so, es gilt für alle Mittelwerte, die wir irgendwie so im Internet sehen, ne? Wenn ihr Analytics unterwegs seid und sagt, okay, wir gucken uns jetzt an, wie ist im Prinzip die Klickrate auf irgendwelche Bewertungen, dann haben wir eine Klickrate, ist ein Durchschnittswert. Eine Absprungrate von einer Webseite ist ein Durchschnittswert, und es macht immer mal Sinn, sich die Verteilung anzuschauen über ein bestimmtes Segment. Jetzt gehen wir zu tief rein, deswegen sage ich, ist ein bisschen ein nerdiger Tipp. Ich komme wieder zurück, also 3 Sterne müssen nicht schlechter sein als 5 Sterne, will ich damit nur sagen, wenn es eine bestimmte Verteilung gegebenenfalls aufweist, und da kann man auch mal ab und zu reinschauen. Ist mir nur eingefallen, weil du durchschnittlich
ja, Bewertung gesagt hast. Ja, aber ich halte das für sehr wesentlich. Und jetzt noch 2 Anmerkungen zu dem Thema Zahlen. Es ist rausgefunden worden, wenn jemand nur 5-Sterne-Bewertungen hat, also unisono, 100% Weiterempfehlung, durchgängig 5 Sterne, alles super. Und das sind jetzt nicht nur 1 oder 2 Leute, da könnte man ja vermuten, okay, das ist Friends and Family, das sind Gefälligkeitsbewertungen, sondern der hat vielleicht ein paar 100 oder ein paar 1000. Dann sollte man mal kurz überlegen, kann das mit rechten Dingen zugehen? Und deswegen ist diese Skepsis, die sich bei vielen einstellt, auch durchaus nachzuvollziehen, dass man sagt, was soll denn das für ein Wundermensch sein oder für ein Wunderunternehmen sein, dass es immer allen alles recht machen kann. Und da könnte es tatsächlich auch daran liegen, dass die nicht alle auf regulärem Wege zustande gekommen sind und dass man möglicherweise missliebige Bewertungen irgendwie wieder rausgebracht hat. Also meine Idee zum Thema Zahlen, 4,5 Sterne sind besser als 5 glatte Sterne. Warum? Weil sie einfach glaubwürdiger sind. Und dann habe ich nochmal eine Statistik rausgesucht, weil Stefan so ein Zahlenfan ist. Und zwar wurde gefragt, wenn Sie eine Online-Bewertung schreiben, wie sehr treffen folgende Aussagen auf Sie zu? Und da wurde dann gefragt, sind Sie fair? Geben Sie alle Informationen weiter, die wichtig sind, achten Sie auf Rechtschreibung und so weiter und so weiter. Und die Ergebnisse haben mich insbesondere bei den ersten 3 Punkten extrem gewundert, weil meine Wahrnehmung von Bewertungen eine ganz andere ist. Aussage zu 98,3%, ich versuche fair zu sein. Also wir wissen von ganz, ganz vielen Beispielen, dass die mitnichten fair sind. Aber interessant ist doch die Selbsteinstufung der Bewerter, die Bewertungen abgeben. Zu 98,3% sagen die, ich versuche fair zu sein. Zu immerhin,
ich würde noch eine weitere Frage da irgendwie mit anschließen und würde sagen, wenn ich gefragt werde, gibst du die Bewertung fair ab, dann würde ich erstmal auch hinterfragen, was meinst du denn mit fair? Ja? Also kann ja verschiedene Dimensionen der Fairness dann entsprechend geben. Ne? Also fair kann alle meine Bewertungen, bewerte ich sowohl positiv als auch negativ im ausgewogenen Sinne, so wie ich das auch machen würde. Oder das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, neige ich dazu, eher schlechte Bewertungen abzugeben, weil ich mich dann dazu genötigt fühle. Fair kann eine inhaltliche Komponente sein, schreibe ich auch wirklich fair mit rein. Also habe ich Vorteile wie auch Nachteile in meiner Bewertung mit drin. Ist fair etwas Objektives oder ist fair etwas Subjektives? Ne? Vor- und Nachteile, die sind niemals objektiv und subjektiv, sondern die sind immer auf mich bezogen. Und dann, also deswegen würde ich einfach mal, was verstehen Menschen eigentlich unter, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, bewertest du fair? Glaube ich, hat da jeder vielleicht auch nochmal so was anderes im Hinterkopf. Und wahrscheinlich, ganz ehrlich, also das würde mir dann auch so gehen, keiner würde von sich erstmal freiwillig sagen, nee, das mache ich nicht fair. Ne? Also deswegen kommt eine hohe Zustimmung zustande. Und das ist ja das, was du auch sagst, was aber tatsächlich dann in der Realität nicht nachzuvollziehen ist, weil Bewertungen oftmals nicht fair sind. Mhm. Aber man würde von sich aus ja erstmal nicht sagen, nee, das mache ich nicht. Grundsätzlich mache ich keine fairen Bewertungen. Ne? Das würde ja keiner tun.
Genau.
Wir alle glauben ja, dass wir fair sind, aber wir sehen es wahrscheinlich aus unterschiedlichen Perspektiven, die Fairness.
Ja, das stimmt allerdings. Zweite Antwortmöglichkeit, die zu bewerten war, ich versuche vor allem Informationen zu geben, die für andere wichtig sind, immerhin zu knapp 95%. Und dann eine Aussage, über die ich sehr schmunzeln musste, ich achte auf Rechtschreibung und guten Satzbau. 91,5% haben das bejaht. Guckt euch mal irgendwo irgendwelche Bewertungen an, also Rechtschreibung und guter Satzbau. Naja. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung zeigt sich da sehr deutlich. So, das war zum Thema Zahlen und das halte ich auch für sehr wesentlich. Übrigens, das haben wir letztes Mal gar nicht genannt, wenn wir über Bewertungen sprechen, sind es nicht immer Produktbewertungen oder Dienstleistungs- oder Servicebewertungen. Es gibt noch eine weitere Kategorie, das ist die Arbeitgeberbewertung. Das heißt, Mitarbeiter bewerten ihren Arbeitgeber im Netz öffentlich. Und da gibt es vor allem eine Plattform, die in Deutschland sehr stark genutzt wird. Das ist Kununu. Kununu, Teil von Xing. Und da kommen natürlich zum Teil heftige Bewertungen drin vor. Und es gab jetzt ganz aktuell ein Gerichtsurteil, ich glaube ein paar Wochen ist es erst her, dass Kununu verpflichtet worden ist, anonym abgegebene Bewertungen entweder zu löschen oder den Bewerter rauszurücken an das anfragende Unternehmen, weil man dort Rechtsmissbrauch, also Verleumdung oder Ähnliches, befürchtet. Und das ist ein sehr weitreichendes Urteil, weil das natürlich nicht nur auf die Arbeitgeberbewertung gemünzt ist, sondern das wird auch andere Bewertungen beeinflussen. Wir haben nämlich in Deutschland, das ist nicht in allen Ländern dieser Welt so, aber in Deutschland haben wir die Maxime, du musst keinen Klarnamen angeben. Du musst bei einer Bewertung überhaupt keinen Namen angeben. Aber die Bewertungsplattform ist zumindest gehalten, deine IP-Adresse festzuhalten. Und dieses Gerichtsurteil geht ja jetzt schon in die Richtung, wer solche Bewertungen abgibt, der muss auch dafür gerade stehen und darf das nicht anonym machen, weil sonst sind Missbrauchsfälle natürlich Tür und Tor geöffnet. Stefan, du hast vorhin angesprochen, wie reagieren wir denn auf Bewertungen und zwar speziell auf negative oder kritische Bewertungen. Und ich
ich glaube, dass die ja schon so eine Besonderheit einfach mit sich bringen. Also mal abgesehen davon, dass wir sie alle nicht wollen und dass sie schädlich sind, neigen natürlich auch negative Bewertungen A zum Nicht-Fairen. Ne? Das ist, wir würden wahrscheinlich positive Bewertungen eher als fair erachten, als bewerteter, als eine negative Bewertung. Zum anderen neigen die aber schnell auch dazu, sag ich mal, so Shitstorm-Effekte irgendwie auszulösen. Ne? Dass viele so sich mit draufsetzen auf so eine Bewertung und sagen, ja, stimmt, genau, meine Pizza war auch total kalt, als sie bei mir zu Hause ankam, etc. Ne? Plötzlich wird man getriggert, dann zu sagen, okay, das nehme ich auch. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich die Frage, wie können wir schnell, sage ich mal, und professionell mit schlechten Bewertungen umgehen, ne? Ist ja ein ganz klares Thema in der Kommunikation und Social Media. Wie gehen wir eigentlich mit schlechten Kommentaren, schlechten Bewertungen um? Und ich bin sicher, dass du das sehr systematisiert hast für uns, Andreas.
In der Tat, ich habe einen meiner berühmt-berüchtigten 10-Punkte-Pläne aufgeschrieben. Bevor ich aber euch diese 10 Punkte nenne, noch ein kleines Beispiel, wo wir bei einem Kunden mal einen Shitstorm wirklich live mitverfolgen konnten, was das für verheerende Auswirkungen gehabt hat. Und zwar ist das der Hessenpark in Neuansbach, also in der Nähe von Frankfurt, eine Ansammlung von historischen Gebäuden, die überall in Hessen abgebaut wurden und dort originalgetreu wieder aufgebaut wurden. Und der Hessenpark ist also ein Freilichtmuseum und der hatte in seinen Eintrittspreisen unter anderem stehen, neben schwerbehinderten Menschen bekommen auch Arbeitslose hier kostenlosen Eintritt. Und dann ging ein Shitstorm los, eindeutig aus der rechten Ecke des politischen Spektrums, die dann sagten, jetzt müssen wir auch noch auf alle möglichen Randgruppen Rücksicht nehmen und gerade die Arbeitslosen, die zu faul sind, was zu leisten, die bekommen hier noch die Belohnung, dass sie kostenlos ins Museum dürfen. Und offensichtlich wurde in diesen rechten Kreisen eine, also Mails verschickt und Aufrufe, bitte bewertet entsprechend den Hessenpark. Und dann sank der Durchschnitt, der vorher deutlich über 4 war, sehr schnell auf 2 und ich glaube kurzzeitig sogar darunter, bis der Hessenpark erstens reagiert hat und da versucht hat, etwas klarzustellen, aber vor allem die Fans ihrem Hessenpark zu Hilfe gekommen sind, indem den vielen schlechten Bewertungen noch viel mehr gute Bewertungen entgegengestellt wurden, so dass man also zum Schluss es tatsächlich geschafft hat, die Kurve wieder ansteigen zu lassen. Das mal ein ganz konkretes Beispiel, wie an so einer Kleinigkeit sich die Gemüter entzünden können und wenn es dann politisch geht und der Hessenpark ist überhaupt nicht politisch ausgerichtet, wie sich sowas entwickeln kann und wie es erstmal schlecht und dann in diesem Fall sogar auch wieder gut laufen kann. Ja, wir kommen zu der Checkliste, die 10 Bs für den Umgang mit Kritik. Warum die 10 Bs? Die Begriffe fangen alle mit B an. Erster Begriff, beachten. Das setzt ein Monitoring voraus. Das Monitoring besagt in diesem Fall, ich muss ja erstmal mitbekommen, dass ich irgendwo bewertet worden bin. Und wenn ich Monitoring-Tools einsetze, das Allereinfachste ist übrigens Google Alerts, da finde ich schon mal ein paar Stichworte zu meinen Bewertungen. Aber auch, was sehr einfach ist, ich claime meinen Betrieb auf der Bewertungsplattform und sage, das ist mein Laden. Diesen Eintrag möchte ich pflegen und ich kann dann auch direkt auf Bewertungen antworten. Also das Claimen ist ein zweiter guter Tipp, der mich nichts kostet und der mir dann jederzeit eine Mail zukommen lässt über das Monitoring, dass ich eine neue Bewertung bekomme. Also erstens beachten, Monitoring. Zweitens beruhigen. Das ist jetzt für alle die wichtig, die erstmal durch die Decke gehen, wie früher das HB-Männchen. Versuchen Sie oder versucht ihr eine gewisse Distanz aufzubauen dazu, weil ihr in der Regel nicht persönlich bewertet worden seid, sondern eure Leistung oder eure Firma. Selten, dass Bewertungen wirklich auf den Menschen und dann vielleicht sogar unter der Gürtellinie landen. Also wir beruhigen uns erstmal. Manchmal hilft es auch einfach eine Nacht drüber zu schlafen. Dann beantwortet es bitte, haben wir letztes Mal schon gesagt, beantworten gehört nicht nur zum guten Ton, sondern wird auch eindeutig erwartet. Die Frage der Beantwortung ist ein Zeichen der Professionalität. Viertes B, wir sollen uns bedanken. Das ist ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber dem Bewerter. Selbst wenn er negativ bewertet hat, sagen wir erstmal danke, dass du es uns mitgeteilt hast. Weil wenn du einfach nur wegbleibst und uns irgendwo anders matig machst, aber uns gegenüber dich gar nicht zu erkennen gibst, und deine Kritik uns nicht sagst, können wir auch nicht drauf reagieren. Wenn wir jetzt was Blöde gemacht haben, dann fünfter Punkt, wir bedauern es. Das hat was mit Aufrichtigkeit zu tun und ich glaube, es steht uns allen gut zu Gesicht zu sagen, okay, da haben wir echt Mist gebaut. Dann können wir, Punkt 6, um eine zweite Chance bitten. Also zu sagen, das ist nicht üblich bei uns und wir wissen, wir können es besser, dürfen wir es nochmal versuchen. Sollte es etwas zu berichtigen geben, dann gibt Punkt 7, berichtigen, genau die Möglichkeit dazu. Das schafft Klarheit. Also, lieber Bewerter, du hast uns deine Sicht der Dinge geschildert. Wir schildern dir jetzt mal unsere Sicht der Dinge und dann dürft ihr euch da draußen einen Reim drauf machen. Also ihr müsst nicht alles unkommentiert stehen lassen. Ihr könnt auch durchaus sagen, das hat sich aus unserer Sicht ein bisschen anders dargestellt. Wichtig ist, dass wir intern 8 eine Beurteilung vornehmen. Das Beurteilen ist nämlich eine Form der Auswertung, dass ich mir das, was da gekommen ist, auch wirklich nicht nur zu Herzen nehme, sondern auswerte, im Team bespreche und überlege, was können wir denn machen? Also wie können wir noch mehr 5 Sterne bekommen und wie können wir die 1-Sterne-Bewertungen verhindern, weil wir einfach am Produkt oder am Service was ändern. 9. Beheben der Schwachstelle. Eine Schwachstelle zu beheben trägt in der Regel immer zu einer Verbesserung der Leistung bei und damit in Folge auch einer besseren Wirtschaftlichkeit. Und jetzt kommt Punkt 10, das ist sozusagen die Königsdisziplin. Wir berichten darüber. Wir berichten, was vorher nicht optimal war und wir haben einen Hinweis bekommen, wir haben schlechte Bewertungen bekommen deswegen, wir haben was am System geändert und jetzt berichten wir euch darüber, dass wir es geändert haben und in der Regel folgen dann den schlechten Bewertungen tatsächlich gute Bewertungen und ehemalige Kritiker werden plötzlich zu ganz loyalen Fans. Warum? Weil sie sich ernst genommen fühlen. Weil sie gesehen haben, ich habe was gesagt, das hatte offensichtlich Hand und Fuß, die haben es gelesen, die haben es ernst genommen, die haben was geändert. So fühle ich mich als Kunde ernst genommen. Und dann kann es durchaus sein, dass sogar die ursprünglich abgegebene Kritik nochmal nachgebessert wird. Und dann ein Punkt außerhalb der 10-Punkte-Liste, heißt beseitigen, bitte nur im juristischen Notfall darum kämpfen, eine Bewertung beseitigen zu lassen, nämlich dann, wenn da Gruppen angegriffen werden. Wir haben so ein typisches Beispiel, Kölschkneipe in Köln. Da schreibt jemand unter einen Post, war also jetzt keine Bewertung im Bewertungssystem, sondern unter einem Post einen Kommentar. Da kannst du auch nicht mehr hingehen, da wirst du nur von Schwulen bedient. Und es tut überhaupt nichts zur Sache, ob da schwule oder lesbische Servicekräfte im Einsatz sind. Sondern es geht darum, dass wir als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber uns dagegen verwehren müssen und sagen müssen, wir stellen uns schützend vor unser Team und dieser Kommentar wird gelöscht. Und wenn es eine offiziell abgegebene Bewertung war, dann gehe ich juristisch dagegen vor, weil Gruppierungen zu diskriminieren aufgrund ihrer religiösen oder sexuellen oder was auch immer Vorlieben, geht eben gar nicht. Also, wenn es juristisch wirklich kritisch ist, dürft ihr und solltet ihr euch auch um die Beseitigung kümmern, aber bloß weil euch eine Meinung nicht passt, ist das kein guter Ansatz, deswegen gegen eine Bewertung vorzugehen.
Also im Großen und Ganzen, sag ich mal, ist ja so unterm Strich oder die große Klammer um die Base, die du gesagt hast, ist ja eigentlich wirklich dieses, ich wertschätze auch negative Bewertungen und gehe ganz professionell dann auch mit diesen Bewertungen um. Ich möchte gleich nochmal zu Punkt 7 nochmal was sagen, aber vielleicht ein kurzes Beispiel, weil ich das gerade gestern hatte ich das erlebt, dass man auch, in dem Fall ist es gar nicht negativ, aber vielleicht empfindet man das irgendwie als negativ. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten, 80, 90, 100 Leute waren irgendwie da gewesen und ich stand vorne irgendwie und dann spricht mich eine Teilnehmerin an und sagte, hier Stefan, an deiner Hose der Reißverschluss ist offen. Ne? Also sie kam so sehr schüchtern auch, ne? Und hat so gesagt, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber und ich habe mir diese Teilnehmerin danach nochmal geschnappt und habe gesagt, du bist mir überhaupt nicht zu nahe getreten und ich bin dir super dankbar für so ein Feedback, weil nur so habe ich die Chance letztendlich auch was anders zu machen. Ne? Also Kritik, ich glaube, das ist so grundsätzlich auch so dieses und das hast du, glaube ich, auch bei deinen anfänglichen Bs auch drin gehabt, ne? Mal Puls runter, irgendwie mal abwarten und dann, sag ich mal, das einfach drüber nachdenken und sagen, ey, Kritik ist eigentlich immer etwas Positives. Kritik kann niemals, sie kann inhaltlich negativ sein, aber in der Konsequenz für uns, wenn sie jetzt nicht sowas ist wie, ich sehe das Mittelmeer nicht von Düsseldorf aus, dann hat sie immer letztendlich im Endeffekt eigentlich einen positiven Effekt. Also das, glaube ich, ist so die große Klammer darunter. Man darf sich nicht angegriffen fühlen, man darf es nicht emotional, sondern muss es schätzen und muss sagen, hey, super, dass du mir Kritik gegeben hast. Das gibt mir die Chance, eigentlich in Zukunft auch was anderes zu machen, wenn sie entsprechend fair und auch rechtlich richtig war. Zu Punkt 7, da hattest du was gesagt, da würde ich nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen da drauf. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, was ist da richtig, was ist falsch. Du hast gesagt, man kann gerne auch inhaltlich auf die Kritik nochmal eingehen, kann vielleicht auch korrigieren, kann seine Meinung dazu sagen. Es kann aber natürlich sein, dass das plötzlich Diskussionen lostritt, die man so vielleicht im Netz dann gar nicht dazu führen möchte. Ne? Ich kenne viele, die auch sagen, im Prinzip beschäftige dich nicht mit den inhaltlichen, sondern geh dieses formale Bs durch. Aber fang nicht an zu diskutieren drüber, ob das jetzt so war oder ob das nicht so war, weil es oftmals ja zwei Blickwinkel sind und dann löst man eine Diskussion aus, die man vielleicht nicht so hätte. Würdest du das nochmal eingrenzen dann diesen Punkt 7, wo man vielleicht sagt, okay, da macht es Sinn und ist auch ungefährlich, irgendwie nochmal inhaltlich auf das einzugehen und da lieber irgendwie die Finger weglassen, bevor man, also vielleicht gerade auch in so dieser emotionalen Phase neigt man vielleicht auch eher noch dazu, sag ich mal, zu überziehen und den Rezensenten noch zu kritisieren für seine Schlechte. Und dann hat man natürlich eine Diskussion, die will keiner im Netz haben über sein Unternehmen oder seine Produkte und Dienstleistungen.
Ja, also mein Tipp ist tatsächlich, lasst Kritik nicht unkommentiert stehen, weil das drei mögliche Konsequenzen haben kann. Erste Konsequenz, die User, die diese Kritik lesen, die da unkommentiert im Netz steht, führt zu der Vermutung, die können nicht damit umgehen, die wissen überhaupt nicht, wie man auf sowas antwortet. Da stehen wir einfach ein bisschen doof da. Oder es könnte die Vermutung sein, die haben die Nase zu hoch, um überhaupt dazu Stellung zu nehmen. Das heißt, die nehmen ihre Kunden nicht ernst oder ihre Gäste. Oder drittens, da wird schon was dran sein an dem Vorwurf, sonst würden die sich doch wehren. Und damit bekommt der schlechte und möglicherweise falsche Vorwurf ein Gewicht, was höher ist, als es der Realität entspricht. Aber du hast vollkommen recht, das kann zu einem Ping-Pong führen, zu so einer Never-Ending-Story, weil es dann wirklich ins Eingemachte geht.
Ja,
der Vorteil ist, bei Google geht es nicht. Bei Google gibt es einen Kommentar, gibt es eine Bewertung und den Kommentar des Inhabers dazu. Dann ist Schluss. Bei Facebook gibt es die Möglichkeit sehr wohl, weil das auf der Kommentarebene dann abläuft. Und das kann eine Never-Ending-Story werden, speziell wenn man es mit der Gattung Trolle zu tun hat. Ein Troll ist jemand, der will nicht Klarheit in die Sachlage bringen. Der will das letzte Wort haben und der will Recht haben. Und mit so jemand auf einer öffentlichen Plattform zu diskutieren, führt zu überhaupt nichts. Deswegen sollte man dann, und da hast du vollkommen recht, möglichst schnell versuchen, weg von der Plattform hin in die direkte Kommunikation zu gehen, damit sich das Ganze nicht auf offener Bühne abspielt.
Ja, also mein Punkt zielt auch weniger darauf ab, soll man das überhaupt kommentieren oder nicht. Da sind sich, glaube ich, alle sofort einig, reagiert auf jeden Fall, ne? Im Sinne von bedankt euch, wertschätzend etc. Mir ging es nur darum, muss ich mich inhaltlich damit auseinandersetzen. Ne? Also komme ich jetzt plötzlich in so eine Rechtfertigungsposition und muss Kritik irgendwie anfangen zu rechtfertigen. Oder belasse ich es einfach bei einem professionellen Umgang im Sinne von, ich bedanke mich dafür, wir nehmen das auf, wir besprechen das intern und wir werden dort Maßnahmen für Qualitätsverbesserung irgendwie einleiten, ohne dass ich jetzt anfange, mich inhaltlich zu rechtfertigen, ne? Weil das, sage ich mal, ja schnell irgendwie so, wer hat jetzt das letzte Wort? Und der Kritiker hat, wenn es eine normale, gute Kritik ist, hat er natürlich aus seiner Sicht erstmal auch recht, ne? Dann ist das so und dann hilft wahrscheinlich auch eine Rechtfertigung nicht. Da hast du recht, bei Google-Bewertungen nicht funktioniert, aber in anderen Bewertungssystemen funktioniert das dann natürlich und dann kann man wahrscheinlich wochenlang mit jemandem irgendwie darüber diskutieren, warum war die Pizza jetzt kalt, lag es jetzt an der Lieferung oder weil der Ofen nicht richtig war oder waren die Zutaten nicht zu tiefgefroren vorher und sind nicht richtig heiß geworden. Also ich glaube, eine Rechtfertigung bringt da nichts, eine inhaltliche Rechtfertigung. Immer damit umgehen, ja, aber eine inhaltliche Rechtfertigung, außer wenn es jetzt völlig abstrus ist, Düsseldorf und Mittelmeer, dann kann man natürlich sagen, ey, du bist ein bisschen Matsch im Kopf.
Ja. Genauso gibt es natürlich Bewertungen, die rein faktisch falsch sind, aber was von außen nicht sofort zu erkennen ist, hatten wir bei einem Betrieb, den wir beraten, die haben eine Bewertung bekommen im August. Und der Mensch sagte, er wäre also längere Zeit im August in dem Hotel gewesen. Und das Hotel hatte nachweislich im August und September, nee, im Juli und August Betriebsferien. Das heißt, er kann da gar nicht gewesen sein. Und da muss man dann natürlich schon mal gucken, sollte man die Bewertung rausnehmen? Ist mit diesem Menschen zu reden? Sollte die Plattform informiert werden? Das heißt, da gehe ich natürlich gegen vor. Es kann auch sein, und den Fall hatten wir selber schon, dass wir eine Bewertung eingefangen haben, die gar nicht zu unserem Betrieb gehört. Bei uns war es ziemlich offensichtlich. Ein Mensch hat einen Swimmingpool für seinen Garten bestellt und er machte das bei der Firma Die Poolhelden. Ja, da ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Die Heldenhelfer da, aber Die Poolhelden sind halt eben nicht wir und wir bauen auch keine Swimmingpools. War in dem Fall eine 5-Sterne-Bewertung, hätte uns jetzt nicht geschadet, aber der Text war eindeutig nicht auf unsere Marketingberatung gemünzt. Dann haben wir versucht, mit dem Bewerter Kontakt aufzunehmen. Der hat das aber irgendwie nicht mitbekommen, also jedenfalls hat er sie nicht gelöscht. Und dann haben wir es an Google gemeldet und haben gesagt, ist zwar eine gute Bewertung, aber er ist nicht für uns, ganz eindeutig. Der hat sich in der Firmierung vertan. Auch sowas kann vorkommen und auch da sollte man seinen Laden halt bewertungsmäßig ein bisschen sauber halten.
Genau. Was mir eine Sache noch, ich weiß, wir haben schon wieder überzogen, aber eine letzte Sache noch, die mir gerade noch dazu eingefallen ist zu diesem Thema, muss ich mich inhaltlich rechtfertigen oder sollte ich mich inhaltlich rechtfertigen? Also ich würde es nicht tun, weil ich finde auch dieses vielen Dank für deine Bewertung, aber ja, das macht auch dieses Danke kaputt an der Stelle, ja. Weil mit einer Rechtfertigung mache ich nichts anderes, als zu sagen, deine Kritik ist nicht berechtigt und ich sage dir auch, warum sie nicht berechtigt ist. So, mhm. Ja, und deswegen glaube ich, macht auch eine Rechtfertigung für Inhalte dort wenig Sinn, wenn ich ihm vorher diese Wertschätzung danke für deine Kritik, aber ne, dieses Aber sollte man vielleicht einfach rauslassen oder vielleicht dann tatsächlich im direkten Kontakt mit demjenigen dann klären.
Ist das versuchen
zu nicht klären. Nur bei Bewertungen online, sondern ist in jeder Form der Kommunikation in der Öffentlichkeit irgendwie sinnvoll, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Dinge nicht immer öffentlich austragen zu müssen. Ja.
Und trotzdem, Reden hilft.
Reden hilft, definitiv, ne? Aber vielleicht nicht in der Öffentlichkeit dann.
Ganz genau. So, du hast gesagt, wir haben schon wieder überzogen.
Ja, aber Mann. Das macht nichts. Es ist ja wirklich ein spannendes Thema und es fehlt mir ja immer noch, ich hatte letzte Folge schon gesagt, jetzt haben wir natürlich auch in dieser Episode sehr viel über Bewertung, den Umgang mit Bewertung gesprochen. Was uns aber noch fehlt, Andreas, und dazu müssen wir jetzt noch eine dritte Episode machen. Wie komme ich denn jetzt eigentlich zur Bewertung? Ja, also wir reden über Bewertungen, die vielleicht ja noch gar nicht da sind. Also das, glaube ich, wird uns dann in der Episode Nummer 6 nochmal beschäftigen. Und da schauen wir mal, ob uns das ausreicht. Oder
gut, wenn du mich nötigst, bin ich wieder dabei.
Sehr schön, da freuen wir uns alle. Ich spreche ja auch im Sinne der Zuhörer. So, aber auch hier, wir machen nicht Schluss, ohne dass wir nochmal gucken, gibt's noch den ein oder anderen Tipp, Trick, Hinweis bei uns, liebevoll Pick genannt. Andreas, hast du einen Pick dabei?
Ja, und den Pick hast du, glaube ich, letzte Episode schon genannt gehabt. Und zwar ist das eine Bewertungsplattform, bei der ich nicht Mitglied sein muss. Weil der Nachteil bei Bewertungen ist ja, wenn ich auf Google eine Bewertung abgeben will, dann brauche ich ein Google-Konto. Wenn ich auf Facebook eine Bewertung abgeben will, muss ich Mitglied bei Facebook sein. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich schreibe dir gerne eine Bewertung, aber sei mir nicht böse, mich deshalb extra bei Google anzumelden oder bei Facebook, das erscheint mir jetzt doch übertrieben. Es gibt ja gute Gründe, warum ich in dem Verein nicht mit dabei bin. Und denen kann ich Bewertungsplattformen empfehlen, wo man eine Bewertung mit einer Bestätigungs-E-Mail abgeben kann. Und das Lieblingstool von Norbert, Stefan und mir ist Proven Expert. Also bewiesene Experten, nachgewiesene Experten, ist eine deutsche Firma und sie wird von Google sehr hoch eingeschätzt. Es gibt sie noch gar nicht so irre lange, ein paar wenige Jahre, aber Google legt großen Wert darauf und bildet das auch im Google Unternehmensprofil ab. Deswegen also mein Tooltip heute, Proven Expert. Dort kann man Bewertungen abgeben, wenn man möchte, auch anonym oder nur mit Vornamen, nur mit Nachnamen, mit Firmennamen. Also alle Möglichkeiten sind gegeben und ich muss mich nicht anmelden, ich muss dort nicht Mitglied sein, sondern ich bekomme danach eine Mail und dann bestätige ich, jawohl, das ist in meinem Sinne abgegeben worden. Und dann erscheinen die dort. Die Grundversion von Proven Expert ist bis 10 Bewertungen übrigens kostenlos.
Ja, sehr schön. Du hast ja gesagt, ich nutze das auch, Proven Expert. Ich möchte noch ein weiteres Argument mit dazu fügen, was Proven Expert tatsächlich macht, sehr gut macht, was bei anderen in der Form so nicht stattfindet. Das eine hast du gesagt, ne? Wir können auch im Prinzip Bewertungen von Proven Expert auf andere Plattformen übertragen. Das heißt, in unseren Google-Profilen können wir nachher sichtbar machen, wie sind wir bewertet worden. Es ist aber auch umgekehrt. Proven Expert sammelt auch umgekehrt auf allen anderen Plattformen Bewertungen ein. Das heißt, zum einen kriegt ihr dort Sterne und Bewertungen, wenn Menschen direkt euch bewerten und ihr diesen Proven Expert-Link entsprechend schickt. Ihr könnt aber auch sagen, im Prinzip hol mir mal die Bewertung aus Facebook, hol mir mal die Bewertung aus einem bestimmten Online-Shop, hol mir mal die Bewertung, haben wir zum Beispiel hier auch gemacht, von unserem Podcast, von der Podcast-Plattform vom Apple. Also es geht von allen möglichen Systemen und ihr könnt dort im Prinzip eure gesamten Bewertungen so ein bisschen aggregieren und diese dann wiederum bei Google einschleusen. Was natürlich echt ziemlich cool ist, dass wir dann plötzlich relativ viele Bewertungen, egal ob jetzt positiv oder negativ, aber zusammen in einer Plattform haben und die dann auch entsprechend für uns nutzen können. Also ich mag auch Proven. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen.
Sehr schön. Hast du auch was mitgebracht?
Ich habe auch was mitgebracht. Eigentlich nichts, eher so ein Tipp, was man sich mal anschauen sollte. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigt mich nun ziemlich intensiv seit anderthalb Jahren. Und noch nicht auszuprobieren, aber ihr müsst es euch anschauen. Also ich glaube, die meisten, die sich so ein bisschen mit dem Thema KI beschäftigen und die das gesehen haben, sind mega geflasht an der Stelle. Das Thema Text-to-Video, das ist ja so ein bisschen latent vorhanden momentan. Das wurde, ganze letzte Jahr wurde geguckt, im Prinzip, welche Tools gibt's denn da eigentlich? Und alle waren nur so halb gut, die Tools. Es gibt aber jetzt ein Tool, was rausgekommen ist, nämlich auch von OpenAI. Das nennt sich Sora. Und das solltet ihr euch definitiv anschauen. Das solltet ihr auf dem Schirm haben. Das findet ihr unter openai.com/Sora. Da findet ihr auch ganz viele Demo-Videos dazu. Also mich hat das aus den Socken gehauen, wie ich das gesehen habe. OpenAI sagt für sich, dass es 100% KI. Es werden auch die Prompts entsprechend mit veröffentlicht. Man sieht auch Videos, wo noch Fehler passieren, vor allem wenn komplexe physikalische Szenarien da sind. Aber extrem spannend ist natürlich schon, dass schaut euch mal die Prompts an. Die sind echt relativ spärlich. Also die sind nicht sehr ausführlich, aber man merkt sofort, wie diese KI ein Gefühl dafür hat, wie Bild, Umwelt, Physik, dieser Raum letztendlich, wie der aussehen muss, wie der existiert und auch wie Bewegung ablaufen. Es ist also, wenn man so dahinter steigt, was diese KI eigentlich dort leisten muss, um diese Videos zu produzieren, dann ist es schon extrem faszinierend. War schon beim Text sehr faszinierend. Hier finde ich es noch eine Stufe faszinierender. Und der nächste Schritt ist natürlich, dazu müsst ihr euch das aber mal anschauen, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Filmproduktion, wenn solche KIs, sag ich mal, noch ein bisschen an Qualität zulegen und eigentlich für jeden nutzbar sind. Hollywood, pass auf, sage ich da an der Stelle. Aber schaut es euch mal an. Also Sora, openair.com/Sora. Kein konkreter Pick, wo ihr jetzt schon Nutzen draus zieht, aber habt's mal im Fokus. Super spannend, was das Thema Video und KI angeht.
Sehr gut. Und achtet bitte auch da drauf, haben die Menschen 3 Augen, nur ein Ohr oder 6 Finger? Das sind nach wie vor beliebte Fehler in den KIs, wenn es um Menschen geht.
Sehr schön. So, 3/4 Stunde macht nichts. Wir machen den Sack zu an der Stelle, bedanken uns bei euch, dass ihr bis zum Schluss dabei seid. Ganz wertschätzend finden wir das super toll. Nein, finden wir auch wirklich super toll. Und wenn ihr es auch super toll fandet, dann dürft ihr uns auch gerne Bewertungen hinterlassen. 4, 5 Sterne würden wir uns super freuen. Könnt uns natürlich auch weniger Sterne geben, wenn es euch weniger gefallen hat. Kommentiert, liked, teilt, wie es für euch gerade passt. Und wir verabschieden uns. Andreas.
Wie immer mit meinem Appell an euch, bleibt neugierig und heldenmutig.
Und von mir ebenfalls wie immer, bleibt erfolgreich bei allem, was ihr tut. Wir freuen uns, euch wiederzuhören in 14 Tagen. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.